Meine erste Wahl. Der Erstwähler-Podcast zu den Bürgerschaftswahlen in Hamburg.
Fürs nächste Interview bin ich dann wieder raus aufs Land gefahren, und zwar nach Neuwulmsdorf. Dort habe ich gesprochen mit einer Politikerin der Partei Volt. Volt ist eine paneuropäische Partei, das heißt, dass es die gleiche Partei in 30 europäischen Ländern gibt. Jetzt tritt sie das erste Mal auf Landesebene an.
Ich bin Lina, ich bin gerade 24 geworden und arbeite für die erste paneuropäische Partei Volt.
Und wann und warum bist du denn Volt beigetreten?
Ich war vorher jahrelang in einer etablierten Partei aktiv und war aber schon seit Jahren nicht mehr so richtig zufrieden und habe dann im Rahmen der Europawahl mir mal sämtliche Kleinparteien in Deutschland angesehen und bin so auf Volt gestoßen und habe schnell festgestellt, dass Volt programmatisch sehr nah an dem ist, was ich selber befürworte.
Willst du einmal kurz erklären, was genau so speziell in eurer Partei ist, für die, die eure Partei noch nicht kennen?
Ja, gerne. Also wir sind die erste tatsächlich paneuropäische Partei, die mittlerweile in über 30 Ländern, in über 30 europäischen Ländern aktiv ist. Und wir setzen auf die europäische Zusammenarbeit. Wir sind auch zur Europawahl bereits angetreten und haben unseren Spitzenkandidaten Damian Böselager ins Europaparlament gebracht. Und damals sind wir auch mit einem gesamteuropäischen Programm angetreten, was uns von sämtlichen nationalen Parteien erheblich unterscheidet. Und wir sind eine positive Alternative im Grunde zu den nationalistischen und populistischen Tendenzen, die in vielen europäischen Ländern aktuell zu verzeichnen sind.
Okay, perfekt. Dann kommen wir direkt zum ersten Thema, und zwar Klimapolitik. Und zwar soll denn Hamburg eurer Meinung nach klimaneutral werden?
Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass perspektivisch natürlich Hamburg und Gesamtdeutschland klimaneutral werden müssen. Die Frage ist natürlich, wie geht man das an, auf welcher Ebene geht man das an und wie sieht ungefähr der zeitliche Ablaufplan aus? Wenn ich jetzt die kommende Legislaturperiode mir anschaue, dann denke ich, ist ein Schwerpunkt auf jeden Fall der Hamburger Hafen. Wir setzen uns beispielsweise dafür ein, dass eine flächendeckende Infrastruktur für die stationären Landstromaggregate eingeführt wird oder ausgebaut wird, sodass sie tatsächlich flächendeckend ist. Wir befürworten eine verpflichtende Nutzung des Landstroms bis zum Jahr 2025. Und setzen dabei auch auf eine starke Hafenallianz mit den Partnerhäfen Rotterdam, Antwerpen, Bremen, Bremerhaven und halten es für sehr sinnvoll, jetzt viele Kapazitäten zu investieren, um zumindest schon mal den Hamburger Hafen CO2-neutral zu gestalten. Was die gesamte Hamburger Innenstadt angeht, setzen wir des Weiteren auf das Konzept einer zweckgebundenen City-Maut, um den Individualverkehr zu reduzieren. Wir befürworten die Einführung eines 365-Euro-Tickets für den ÖPNV und den Ausbau des ÖPNV durch die Einnahmen dieser zweckgebundenen City-Maut. Und natürlich ist das ein Konzept, das gewährleistet, dass perspektivisch auch der Individualverkehr reduziert wird und der Verkehr immer nachhaltiger wird und immer weniger Autos auf den Straßen fahren. Wir sprechen uns auch für die Einführung einer autofreien Innenstadt aus. Wir fokussieren uns da erstmal auf die Straßen um das Rathaus herum und würden diese Zone dann immer weiter ausbauen. Das betrifft jetzt auch nicht nur die kommende Legislaturperiode, sondern das wird sich dann über viele, viele Jahre hinziehen. Und so kann man an vielen Enden Maßnahmen ergreifen, um Stück für Stück eben Hamburg zu einer tatsächlich klimaneutralen Stadt zu gestalten.
Ihr möchtet ja eine fiskalneutrale CO2-Steuer nach dem Schweizer Modell mit einer Klimadividende. Kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was das bedeutet, also was eine fiskalneutrale CO2-Steuer ist?
Das ist tatsächlich ein Thema, was die Bundespolitik betrifft. Also das hat jetzt für Hamburg, für den Hamburger Wahlkampf keine so große Relevanz. Das wird ein Thema, auf das wir eingehen, wenn es um die Bundestagswahl 2021 geht.
Okay. Dann ist es ja auch so, dass ihr einen Klimanotstand deklarieren wollt für Hamburg. Kannst du einmal kurz erklären, was das praktisch bewirkt? Weil ich auch teilweise gehört habe, dass es ja eher symbolisch ist. Also es verpflichtet ja nicht unbedingt, demnach zu handeln.
Ja, also der Klimanotstand hat definitiv eine sehr große symbolische Wirkung. Ich finde das aber auch gar nicht so negativ, wie es im ersten Moment klingt. Ich finde einfach, dass wir da ganz deutlich zeigen sollten, dass das eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit ist. Und die Europäische Union hat ja auch schon den Klimanotstand deklariert. Und ich denke, da sollte insgesamt Deutschland, aber auch die deutschen Großstädte sollten da unbedingt nachziehen und einfach ein Zeichen dafür setzen. Natürlich müssen dann konkrete Handlungen folgen und konkrete Schlussfolgerungen daraus gezogen werden. Aber auch diese Symbolhandlungen finde ich auf jeden Fall sinnvoll.
Dann ist es ja auch so, dass momentan gibt es ja die Bewegung Fridays for Future und viele Schüler gehen ja regelmäßig streiken, einmal in der Woche, also jeden Freitag. Trotzdem gibt es ja die Bildungspflicht und da fragt sich natürlich, ob die Schüler, die dauerhaft streiken gehen, sollten die Konsequenzen praktisch nach sich ziehen?
Das sollte auf jeden Fall Konsequenzen haben, allerdings nicht in der Schule für die Schüler, sondern auf politischer Ebene. Wir sehen ja, dass sich gerade jetzt seit 2018 und jetzt in den letzten 1 bis 2 Jahren so viele Schüler engagieren auf diesem Gebiet und so viele Leute insbesondere aus den jüngeren Generationen auf die Straße gehen und sich stark machen für mehr Klima- und Umweltschutz. Und natürlich sollte das große Konsequenzen haben, aber eben auf politischer Ebene, denn das ist ja ein sehr großes Zeichen und ich glaube auch nicht, dass Schüler mal eben leichtfertig ihren Unterricht jeden Freitag ausfallen lassen, um demonstrieren zu gehen, um Plakate zu basteln, um sich mit diesem konkreten Thema zu beschäftigen. Das das hat schon einen sehr guten Grund und ich würde das nicht einfach abtun, wie das manchmal in der Politik geschieht, dass dann behauptet wird, dass diese jungen Leute sich eigentlich gar nicht so richtig auskennen und einfach nicht so gerne zur Schule gehen wollen. Das halte ich für eine sehr, sehr arrogante Sichtweise und denke, dass wir das auf jeden Fall noch viel ernster nehmen sollten, auch gerade auf bundespolitischer Ebene.
Du hattest ja gerade schon angesprochen, dass ja Maßnahmen dafür ergriffen werden müssen, damit Hamburg klimaneutral wird. Zum Beispiel ist ja auch Radfahren eine Sache, wie man sich sehr umweltbewusst bewegen kann. Aber nun ist es so, dass halt die Radwege in einem sehr schlechten Zustand sind. Was wollt ihr denn gegen diesen schlechten Zustand tun?
Ja, da gibt es auf jeden Fall viel, viel Potenzial. Wir orientieren uns dabei beispielsweise an Kopenhagen. Kopenhagen ist eine absolute Fahrradstadt, sehr fahrradfreundlich, ein ganz anderes Lebensgefühl als in Hamburg. Und in Kopenhagen ist es beispielsweise so, dass die Fahrradwege baulich getrennt werden von den Autostraßen. Also der Fahrradweg befindet sich praktisch wie in Hamburg direkt neben der Straße. Allerdings ist der Fahrradweg farblich gekennzeichnet und ein wenig erhöht. Also es gibt einen baulichen Unterschied zwischen Straße und Fahrradweg. Und das funktioniert in Kopenhagen wunderbar. Denn da ist dann wirklich für jeden klar, wo ist der Fahrradweg, wo ist die Autostraße. Und so kann man eigentlich durch relativ einfache Maßnahmen gewährleisten, dass die Sicherheitslage gerade für Fahrradfahrer, aber natürlich auch für Autofahrer und für Fußgänger deutlich erhöht und verbessert wird, indem einfach klar ist, wer wo seinen Fortbewegungsplatz hat.
Außerdem möchtet ihr auch Autostraßen dann zu Fahrradstraßen umbauen, aber auch natürlich dadurch, dass ihr auch die Fahrradwege verändern wollt und sicherer machen wollt für Fahrradfahrer, fragt sich natürlich, wie möchtet ihr das denn bezahlen? Also woher soll das Geld für diesen ganzen Ausbau, Umbau und diese Investitionen in die Infrastruktur kommen?
Ja, wir sind ja die einzige Partei, die in Hamburg eine zweckgebundene City-Maut befürwortet. Und eine City-Maut ist im Grunde genau das Konzept, mit dem gewährleistet werden kann, dass auch der ÖPNV entsprechend ausgebaut wird und dass neue Fahrradwege eingerichtet werden und dass da die finanziellen Mittel aus dem motorisierten Individualverkehr abgeschöpft werden. Das ist im Grunde so eine Art Umverteilung innerhalb der Mobilitätskonzepte und damit können wir eine erhebliche Senkung der ÖPNV-Preise gewährleisten und einen erheblichen Ausbau von Fahrradwegen und ÖPNV.
Haltet ihr es denn für sinnvoll, ein Schulfach einzuführen, das einen besser auf das Leben vorbereitet?
Ja, also wir halten insbesondere ein Pflichtfach im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes für sinnvoll, gerade weil es sich dabei um das Kernthema unserer heutigen Zeit handelt und unserer Meinung nach die größte Herausforderung, die aktuell zu bewältigen ist. Und wir glauben, dass es ein Kernanliegen jeder Schule sein sollte, die Schüler aufzuklären darüber, wie eigentlich, wo Strom produziert wird, wie wir eigentlich CO2 verbrauchen, wo unser Fleisch herkommt. Das sind alles Themen, die sehr, sehr stark auf den Alltag der Schüler bezogen sind und die einfach aufklären zu diesem wahnsinnig wichtigen Thema der heutigen Zeit. Das wird zum Beispiel ganz gut in den Schulen in Norderstedt schon praktiziert. Die sind da Vorreiter und da kann sich Hamburg sehr gut orientieren.
Und könnte man zum Beispiel auch Dinge lernen wie, wie mache ich Steuern, wie schließe ich Versicherung ab, wie finde ich später eine geeignete Wohnung? Ich sage jetzt mal einfach, also natürlich gehört Klima auch zum Lebensrealität, aber auch generell andere lebensnähere Inhalte. Also würde sich sowas auch lohnen?
Ja, also dazu haben wir keine konkrete Maßnahme innerhalb unseres Wahlprogramms geplant. Aber ich persönlich halte es auf jeden Fall für sinnvoll, darüber nachzudenken und darüber zu diskutieren, ob wir nicht ein Schulfach einführen können oder zumindest Wahlpflichtfächer, in denen beispielsweise auch sowas wie gehe ich mit Finanzen um, wie stelle ich eine Finanzplanung auf, wie kann ich meine Steuererklärung machen, auch schon wenn ich dann im Studium bin, in der Ausbildung. Einfach so Themen, die im Schulalltag fehlen und die dann aber nach der Schulzeit direkt relevant werden, da finde ich, sollte man auf jeden Fall in der Hamburger Bildungspolitik einen Fokus drauf legen.
Und dann gehört ja auch häufig dazu, dass sich die Hamburger Schulen ja der Digitalisierung anpassen, die ja schon in unserem Privatleben oder alltäglichen Leben eine große Rolle spielen. Und wie möchtet ihr denn dafür sorgen, dass sich die Schulen schneller digitalisieren?
Also wir befürworten auf jeden Fall, dass pro 300 Schüler in Hamburg eine IT-Fachkraft eingestellt wird in den Schulen. Denn es ist ja tatsächlich so, dass die Schulen da einen großen Nachholbedarf haben. Und sowohl was die Versorgung mit Endgeräten angeht, als auch die Kompetenzen von Schülern und Lehrern. Natürlich müssen auch Lehrer gefördert werden, was den Umgang mit den entsprechenden Medien angeht, was den gesamten Digitalisierungsbereich angeht. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Lehrer ja letztendlich die Menschen sind, die den Schülern den Umgang mit diesen Geräten nahebringen müssen. Und dementsprechend müssen auch gerade die Lehrer auf diesem Gebiet geschult werden.
Und wie würde denn dann die Digitalisierung aussehen? Also würden dann alle Schüler Tablets oder Notebooks bekommen oder werden einfach nur IT-Fachkräfte eingestellt, die dann den Computerraum, instand halten?
Ja, konkret müsste man darüber dann diskutieren, ob es so aussieht, dass jeder Schüler tatsächlich ein Endgerät gestellt bekommt von der Schule oder ob es spezielle Räume gibt oder ob ob jeder Schüler ein Endgerät gestellt bekommt, was er dann auch zu Hause verwenden kann oder ob diese in der Schule gelagert werden. Das sind konkrete Einzelheiten, die müssten dann in der Hamburger Politik, in der Hamburger Bildungspolitik erstmal diskutiert werden.
Und wäre es vielleicht auch sinnvoll, ein flächendeckendes WLAN auf dem Schulgelände bereitzustellen? Also auch nicht nur für den Unterricht, sondern dass die Schüler das auch so benutzen können für ihre eigenen mobilen Endgeräte?
Also ich persönlich denke, dass die Bereitstellung eines funktionierenden WLANs eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass die Schulen entsprechend digitalisiert werden. Wenn wir sowieso dahingehend tätig werden, dass alle Schüler und auch die Lehrer zunehmend über diese Endgeräte agieren, auch im Unterricht, dann ist es ja eine Selbstverständlichkeit, dass das über ein flächendeckendes WLAN funktioniert. Dass die Schüler dann auch sich mit ihren Handys beispielsweise da einloggen können, das ist im Grunde ein Nebeneffekt des Ganzen. Aber prinzipiell ist das auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung.
Nicht alle Schüler starten mit den gleichen Bedingungen ins Schulleben. Wie wollt ihr denn dann den benachteiligten Schülern eine Chancengleichheit ermöglichen?
Also wir würden insbesondere gern einen Diskurs darüber anstoßen, ob es nicht sinnvoll sein könnte, von dem Schulkonzept, was wir heute in Hamburg haben, perspektivisch abzurücken. Und zwar befürworten wir im Grunde eine Schule für alle Schüler, wie das auch in vielen anderen europäischen Ländern gehandhabt wird. Wir haben ja aktuell in Hamburg noch dieses zweispurige System mit Stadtteilschulen und Gymnasien. Es ist zumindest schon mal eine Errungenschaft, dass wir von der Trennung zwischen Hauptschule, Gesamtschule und Gymnasium abgerückt sind. Und was jetzt noch fehlt, ist im Grunde der letzte Schritt, indem wir auf eine Gesamtschule, ob sie dann Gesamtschule heißt, muss man sehen, aber eine Schule für alle Schüler übergehen, sodass dieses Zweiklassensystem abgeschafft wird. Denn das ist ja immer problematisch. Das sehen wir ja beispielsweise auch in der Gesundheitsversorgung. Sobald man ein Zweiklassensystem einführt, kommt es immer zu Benachteiligung von bestimmten Gruppen und es kommt immer zu Diskriminierung. Und wir sehen einfach an anderen europäischen Staaten, dass eine Schule für alle Schüler wunderbar funktioniert. Und dass die Kritikpunkte, die da laut werden, teilweise in Hamburg, schlichtweg unberechtigt sind.
Also wollt ihr die Chancengleichheit dann vorbeugen mit einer Schule für alle? Okay. dann ist es ja auch so, dass viele Zuwandererkinder an den Schulen sind. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie die besser integriert werden sollen. Also wie wollt ihr das machen?
Ja, also zum einen ist auch da förderlich, wenn wir eine Schule für alle Schüler haben, eine weiterführende Schule für alle Schüler, wie es ja in der Grundschule auch der Fall ist. Da sind ja auch alle Schüler gemeinsam. Das gewährleistet auch natürlich, dass Migrantenkinder nicht ausgeschlossen werden, weil sie dann beispielsweise aus Prinzip nicht aufs Gymnasium geschickt werden, wegen Sprachhemmnissen oder dergleichen. Des Weiteren wollen wir auf jeden Fall beispielsweise die Zahl der Sozialpädagogen in Schulen erhöhen. Und natürlich wäre es perspektivisch auch schön, wenn man es hinbekommt, dass wir kleinere Klassen haben, dass wir eine kleinere Anzahl an Schülern pro Lehrer haben. Denn aktuell ist es ja so, dass in Hamburg auf einen Lehrer irgendwie bis zu 30 Schüler kommen. Und da ist klar, dass die Individualinteressen eines Schülers und gerade von Schülern mit Migrantenhintergrund da nicht wirklich beachtet werden können. Und da liegt der Fehler im Grunde im System. Da muss man das ganze System mal überdenken und überarbeiten und sehen, wie kriegt man mehr Lehrer in die Schulen, wie macht man diesen Beruf wieder attraktiver. Und wie schafft man es, dass auf einen Lehrer nicht mehr diese riesige Anzahl an Schülern kommt?
Dann ist es ja auch so, dass vor allem halt Zuwanderer viel mit Rassismus konfrontiert werden, aber natürlich auch generell eigentlich alle Menschen mit Migrationshintergrund. Und auch Antisemitismus ist ja einfach ein Problem, weil der gerade zunimmt, wie der Rassismus in der deutschen Gesellschaft. Und da wollte ich halt fragen, wie ihr stärker dagegen vorgehen wollt.
Das ist im Grunde die passendste Frage für eine europäische Partei, denn das ist ja gerade unser Kernanliegen. Wir wurden übrigens gegründet aufgrund der Entwicklung in Großbritannien und in den USA. Also unsere drei Gründer haben mit zunehmendem Schrecken beobachtet, wie Populismus und Nationalismus und auch Antisemitismus aktuell auf dem Vormarsch sind in den unterschiedlichsten europäischen Ländern und leider auch in Deutschland. Und wir glauben, dass das Konzept einer europäischen Partei der beste Garant ist, um diese großen gesellschaftspolitischen Tendenzen einzugrenzen, um wieder den Fokus zu legen auf europäische Zusammenarbeit, auf europäischen Zusammenhalt. Und das ist im Grunde die beste Möglichkeit, um da ein positives Gegengewicht zu setzen.
Dann kommen wir nochmal zu ein bisschen anderem Thema. Und zwar, soll denn eurer Meinung nach Cannabis legalisiert werden?
Ja, also wir haben da noch keine konkrete Meinung, die in unserem Wahlprogramm steht. Allerdings haben wir da intern bereits uns darauf geeinigt, dass wir die Position vertreten werden, dass Cannabis legalisiert werden soll und vor allem auch entkriminalisiert. Das hat die unterschiedlichsten Gründe. Das fängt schon an im Justizwesen. Die Justiz ist einfach wahnsinnig überlastet aufgrund dieser Vielzahl an kleinen Kleinstdelikten, kann man ja schon fast sagen. Und wir sehen auch die evidenzbasierten Schwierigkeiten, dass Cannabis keine viel schädlichere Wirkung hat als beispielsweise Alkohol und Zigaretten. Und wir sind ja eine Partei, die sehr auf den aktuellen Stand der Wissenschaft fokussiert ist und sehen da keine klare Rechtfertigung für ein Verbot von Cannabis.
Gibt es denn sonst noch ein Thema, was ich nicht angesprochen habe, was dir besonders im Herzen liegt, zu dem du etwas sagen möchtest?
Ja, also worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist beispielsweise das große Thema der Kultur in Hamburg. Wir sind meines Wissens sogar die einzige Partei, die überhaupt einen Kulturteil in ihrem Wahlprogramm hat.
Die Partei hat auch einen Kulturteil, das weiß ich. Die hatte ich schon interviewt. Die haben auch einen, also wenn man sie als richtige Partei ansieht.
Ja, die Partei ist auch gut. ja, genau, aber gerade die etablierten Parteien legen da leider keinen Fokus mehr drauf. Und ich finde das persönlich sehr wichtig, dass wir die Kulturszene in Hamburg nicht vergessen, denn sie macht den großen Charme dieser Stadt aus. Und auch da gibt es viel zu verbessern. Also mal als Beispiel eine ganz konkrete kleine Maßnahme, die eigentlich selbstverständlich sein sollte. Die Einnahmen aus der Kulturtaxe sollten zu 100% in Kulturprojekte fließen. Da könnte man meinen, das wäre logisch und das wäre sowieso der Fall, aber das ist aktuell in Hamburg nicht so. Und da gibt es viele kleine Maßnahmen, die man ergreifen kann. Man sollte zum Beispiel auch viel stärker auf einen kulturellen Austausch zwischen den europäischen Staaten setzen. Auch das wird leider nur sehr wenig praktiziert aktuell in Hamburg. Und da kann man die Kulturszene in Hamburg viel stärker fördern. Wir sehen ja auch, dass es auch beispielsweise mit der Elbphilharmonie, dass die Menschen total an Kultur interessiert sind. Nicht nur die Hamburger, sondern das fördert natürlich auch den Tourismus in Hamburg. Das belebt im Grunde die ganze Stadt. Und deswegen denken wir, dass man die Kulturszene in Hamburg auf keinen Fall vergessen darf in der Hamburger Politik.
Okay, wie wollt ihr denn dann abschließend Erstwähler davon überzeugen, euch zu wählen?
Oh, da gibt es sehr viele Gründe. Wir unterscheiden uns ja tatsächlich erheblich von den etablierten Parteien. Das fängt schon damit an, dass wir einen erheblich geringeren Altersdurchschnitt haben. Der Altersdurchschnitt bei SPD, CDU, CSU liegt bei 60 Jahren. Unser Altersdurchschnitt liegt bei 33 Jahren. Dann sind wir eben eine europäische Partei und keine nationale Partei. Das heißt, wir agieren beispielsweise über eine interne Arbeitsplattform, über sämtliche Ländergrenzen hinweg. Das gewährleistet einen ständigen Erfahrungsaustausch mit den anderen europäischen Staaten und den anderen vergleichbaren Metropolregionen innerhalb Europas. Also wir haben ein völlig anderes innerparteiliches System. Und wir sind eine Partei, die sehr auf Grundwerte wie Pragmatismus und Progressivität setzt. Und das bedeutet dann beispielsweise, dass wir, also wenn ich davon spreche, dass wir uns an dem aktuellen Stand der Wissenschaft orientieren, dann bedeutet das ganz konkret, dass wir, wenn wir beispielsweise die Wahl-O-Mat-Thesen beantworten, uns hinsetzen und uns zu einer bestimmten These ansehen, wie sieht die Studienlage aus, sind die Studien repräsentativ, können wir die Frage so beantworten, dass sich das mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft deckt. Und wir sind da tatsächlich sehr, sehr pragmatisch. Wir setzen uns einfach hin und versuchen bestmöglich das, was wir als unsere Kerninhalte in unserem Wahlprogramm haben, auch tatsächlich so rüberzubringen.
Okay, super. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank, dass du dir dafür jetzt die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, war sehr schön.
Das war meine erste Wahl. Nicht vergessen, am 23. Februar sind die Hamburger Bürgerschaftswahlen. Deine Stimme zählt.